Ich war 16 Jahre alt, als ich mir gesagt habe, wenn Jesus wirklich auferstanden ist und lebt und ich mit ihm reden kann und er mir zuhört und er sich um mich kümmern will, dann will ich dazugehören, dann will ich auch Jesus nachfolgen. Ich bin nach dieser Entscheidung jeden Freitag in den EC-Jugendkreis gegangen und sonntags in den Gottesdienst. Und dann habe ich festgestellt, dass an meiner Schule es einen Schülerbibelkreis gab. Ich wusste gar nicht, dass sowas gab. Auf jeden Fall haben mich dann 5 Jungs fröhlich entgegengenommen, alle jünger als ich. Und die waren schon lange dabei, die kannten schon so viel. Und mein Schülerkreisleiter, der war 14, ja, als 16-Jähriger, also der war so voll begeistert drauf, also es war schon klar, ich hatte ja auch von nichts eine Ahnung. Und wir haben uns einmal in der Woche getroffen, um miteinander die Bibel zu lesen. Das war echt eine tolle Sache, wir haben viel gelernt und irgendwann, ich habe viel gelernt dabei und irgendwann sagte der Clemens so in so einem Nebensatz, dass er die Bibel schon 2-mal durchgelesen hat. Boah, meine, die Bibel ist ja schon ein dickes Buch. 14 war der und 2-mal schon durchgelesen. Und ich habe so in mir drin gedacht, oh, was du kannst, kann ich schon lange. Es war meine erste Motivation, eben selber für mich die Bibel zu lesen. Aber es hat auch Spaß gemacht, manchmal zumindest. Und es gab allerdings auch immer Stellen, die waren extrem schwierig. Auf jeden Fall hatte der Clemens auch für uns so ein DIN A4 Blatt, wo alle 1189 Kapitel der Bibel drauf waren mit Zahlen und die man so ankreuzen konnte, wenn man sie gelesen hat. Und dann hat man dann einen besseren Eindruck bekommen von dem, was man schon gelesen hat und was man noch nicht gelesen hat. Aber es gibt echt Stellen, die sind extrem langweilig. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal 1. Chronik gelesen habt. Manche reagieren. Also wenn man die Bibel ganz lesen will und dann wirklich Wort für Wort, die ersten 9 Kapitel vom Chronik sind nur Namen. Ein Namensregister ohne Ende, Stammbäume über Stammbäume, wer von wem abstammt. 9 Kapitel lang. Ich habe es trotzdem geschafft. Ich wollte das ja alles ankreuzen. 3 Jahre hat es gedauert, bis ich dann durch war. Das erste Mal die Bibel dann ganz gelesen zu haben. Aber wir finden Namensregister oder Stammbäume ja auch sogar im Neuen Testament. Selbst da gibt es 2 davon in den Evangelien, bei Matthäus und bei Lukas. Und das Matthäus-Evangelium startet sogar mit 17 Versen nur Namen, angefangen von Abraham bis zu Jesus. Der Stammbaum von Jesus, wo kommt er her? Warum erzähle ich euch das? Wir starten heute mit einer 3-teiligen Predigtreihe über das Buch Rut. Ein Buch des Alten Testaments, das uns erzählt, dass Gott gut ist. Und darum wird es auch in unserer Predigtreihe gehen. Aber bevor ich mit dem 1. Kapitel starte, möchte ich das Ende vorlesen. Das Buch Rut schließt nämlich mit einem kleinen Namensregister. Jetzt muss das kommen. Eigentlich ist an. Will nicht. Ach, jetzt. So endet das Buch Rut. Dies ist das Verzeichnis der Nachkommen von Perez. Perez war der Vater von Hezron. Hezron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Aminadab. Aminadab war der Vater von Nachschon. Nachschon war der Vater von Salmon. Salmon war der Vater von Boas. Boas war der Vater von Obed. Obed war der Vater von Isai. Und Isai war der Vater von David. Kennt ihr die Leute? Also David hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Die meisten von uns sind völlig unbekannt, ja Boas vielleicht auch. Auf jeden Fall ist mir was beim Lesen aufgefallen. Denn eigentlich sagt uns dieser Abschnitt nur, woher David kommt. Und das war natürlich von einem gewissen Interesse, denn David war ja König in Israel. Und von dem her wollte man wissen, wer sind eigentlich so seine Vorfahren gewesen. Auch wenn nicht alle aufgezählt sind, doch sind es einige, die hier stehen. Aber dieser Abschnitt kommt praktisch genauso auch im Matthäusevangelium vor, mit ein paar bemerkenswerten Zusätzen. In Matthäus 1 heißt es, machst du? Peretz Mutter war Tamar. Peretz war der Vater von Hezron, Hezron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab, Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais, Isa ist der Vater des Königs David, David war der Vater Salomos, Salomos Mutter war die Frau des Uria. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Das, was eigentlich total unüblich ist, bei den Stammbäumen, dass Frauen vorkommen. Aber Matthäus, dem war das wichtig. Gerade eben auch diese vier Frauen zu nennen. Und wenn wir dann zurückgehen zu Ruth, dann war die Mutter von Peretz Tamar. Die nächste Folie. Die Mutter von Boas war Rahab oder eben von Salmon, die Frau. Obeds, ja jetzt habe ich genau falsch rum. Peretz war der Sohn von der Tamar. Salmon war der Mann von der Rahab, Boas der Mann von der Ruth und David hat sich die Frau vom Uria genommen. Bathseba hieß sie. Und ich werde am Ende der Predigt noch einmal auf diese vier Frauen zu sprechen kommen. Aber nun geht es um die Geschichte von Ruth und wie es dazu kam, dass sie in den Stammbaum von David und damit auch von Jesus gehört. Eine Geschichte, die uns zeigt, dass Gott gut ist. Und dafür möchte ich euch jetzt die ersten Verse lesen von Ruth. In der Zeit, als die Richter das Volk Israel führten, gab es eine Hungersnot im Land. Darum machte sich ein Mann aus Bethlehem, im Stammesgebiet von Juda, auf den Weg, um zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen im Land Moab Zuflucht zu suchen. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau hieß Naomi und die Namen der Söhne waren Machlon und Kiljon. Ihre Familie gehörte zur Sippe Ephrat, die in Bethlehem im Stammesgebiet von Juda lebte. Während sie im Land Moab wohnten, starb Elimelech, der Mann Naomis, und Naomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten zwei moabitische Frauen namens Orpa und Ruth. Nachdem die Familie etwa 10 Jahre in Moab gelebt hatte, starben auch Machlon und Kiljon. Nun war Naomi ganz allein, ohne Mann und ohne Söhne. Mit wenigen Worten wird uns eine traurige Familiengeschichte erzählt. Elimelech und Naomi waren in Not geraten, sodass sie für sich und ihre beiden Söhne keine Zukunft mehr in ihrer Heimat gesehen haben. Sie haben die Not so groß empfunden, dass sie beschließen, ins Ausland zu gehen, zu flüchten, wo es zu essen für alle vier gab. Und da machen sie sich auf nach Moab. Dort finden sie Aufnahme und sie können dort bleiben. Sie dürfen arbeiten und wohnen. Die Familie wird sogar angenommen, dass die Dorfgemeinschaft damit einverstanden ist, dass Mahlon und Kiljon junge Frauen aus Moab heiraten dürfen. So kommen Orpah und Ruth zur Familie dazu. Dann aber stirbt Elimelech, das Familienoberhaupt. Und nach ein paar Jahren sterben auch die beiden Söhne, ohne dass sie Kinder bekommen haben. Der Text geht weiter. Da machte Naomi sich zusammen mit ihren Schwiegertöchtern auf den Weg, um in ihre Heimat zurückzukehren. Sie hatte nämlich in Moab erfahren, dass Jahwe für sein Volk gesorgt hatte und es in Juda wieder zu essen gab. Also verließ sie den Ort, an dem sie gelebt hatte, und reiste mit ihren Schwiegertöchtern in das Land Juda zurück. Unterwegs sagte Naomi zu ihnen: Kehrt wieder um, nach Hause in die Familien eurer Mütter. Jahwe erweise euch Güte, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Jahwe sorge dafür, dass ihr ein neues Zuhause beim anderen Mann findet. Sie küsste die Frauen zum Abschied, doch die beiden begannen laut zu weinen und widersprachen: Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Naomi entgegnete: Es ist besser, wenn ihr nach Hause geht, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir kommen? Nein, meine Töchter, das bittere Schicksal, das mir auferlegt wurde, ist für euch zu schwer. Mich hat die Hand Jahwes getroffen, nicht euch. Da weinten die beiden noch lauter. Orpah küsste ihre Schwiegermutter und verabschiedete sich, aber Ruth blieb bei ihr. Einige Zeit lässt sich Naomi von ihren Schwiegertöchtern begleiten, auf dem Weg zurück nach Bethlehem. Dann hält sie es für besser, dass sie zurückkehren in ihre Heimat. Leute aus Moab waren nicht so beliebt in Israel. Und Orpah lässt sich überzeugen und kehrt zurück. Aber Ruth nicht. Naomi versucht noch einmal, auch Ruth zur Umkehr zu bringen. Die nächste Folie. Naomi sagte zu ihr: Du siehst, deine Schwägerin ist zurückgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehr auch du um und geh mit ihr. Aber Ruth entgegnete: Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich will mich nicht von dir trennen. Wohin du gehst, dahin will ich auch gehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und dort will ich begraben werden. Die Strafe Jahwes soll mich treffen, wenn ich mich nicht an meine Worte halte. Nur der Tod wird mich von dir trennen. Als Naomi merkte, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, gab sie es auf, sie zur Umkehr zu überreden. Die beiden setzten ihre Reise fort, bis sie Bethlehem erreichten. Soweit der Text. Ich will mich nicht von dir trennen, sagt Ruth, unmissverständlich. Du bist mir so wichtig, sagt die Tochter zu ihrer Schwiegermutter. Scheint ein gutes Verhältnis gewesen zu sein. Dein Volk ist jetzt mein Volk. Und dein Gott ist jetzt auch mein Gott. Und die entscheidende Frage für meine Predigt lautet: Warum entscheidet sich Ruth, nicht nur Naomi zu begleiten, sondern auch Jahwe, dem lebendigen Gott der Israeliten, zu vertrauen und ihm treu zu bleiben? Davon wurde uns im Text überhaupt nichts erzählt. Letztlich sind in diesen paar Versen 10 Jahre zusammengefasst. Geschichten, wo wir gerne viel mehr darüber wüssten, wie die zusammen gelebt haben, wie die das miteinander hingebekommen haben. Als Ruth heiratete, kannte sie auf jeden Fall nur den Gott der Moabiter, Chemosh. ein Kriegsgott, stark und gefährlich. In ihrer neuen Familie vertraute man auf den Gott der Israeliten, auf Jahwe. Und das, was Ruth in ihrer neuen Familie über den Gott der Israeliten gehört hat und was sie beobachtet hat, hat sie vermutlich überzeugt. Sie entscheidet sich persönlich, auch auf diesen Gott zu vertrauen. Ruth hat wohl nie eine Predigt gehört. Sowas gab es damals noch nicht. Aber sie hat an ihrem Mann und ihren Schwiegereltern gesehen, wie man auf Jahwe vertrauen kann. Vielleicht auch gerade bei den jüdischen Festen immer wieder was gehört, wie Gott mit seinem Volk Israel gehandelt hat. Wenn das im Haus gefeiert wurde, wenn diese Zeiten kamen. Und dann hat sie Geschichten gehört, wie der Gott Jahwe ist. Man hat ihr erzählt, dass er barmherzig, gnädig und geduldig ist. Und dass er Schuld vergibt. In der Geschichte von Mose hatte Gott gesagt, ich bin Jahwe, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. So hat sich Gott persönlich dem Mose vorgestellt. Mose, den er als einzigen Menschen auf der Erde auch wirklich auch seinen Freund genannt hat. Du bist mein Freund. Und ich vergebe. Ich bin geduldig, barmherzig. Mose wollte so gerne Gott selber sehen. Und Gott musste ihm sagen, das ist nicht möglich. Du würdest umkommen. Ich bin so heilig, so strahlend hell, du würdest sterben. Aber ich werde meine Hand über dich halten, ich werde an dir vorbeigehen und du darfst hinter mir herschauen. Und dann ruft Gott das aus. Dann sagt er, wer er ist. Ich bin barmherzig, geduldig und gnädig und gut für dich. Ich vergebe dir. Jetzt ist ja das eine, dass Gott sich so vorstellt, das andere ist natürlich auch, was die Menschen daraus machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass etwas von dieser Liebe, die Gott seinem Volk, denen, die auf ihn Vertrauen erwiesen hat, sich dann auch in ihrem Familienleben wiedergespiegelt hat. Auch Elimelech und Naomi sind miteinander umgegangen und die Art und Weise, wie sie miteinander umgegangen sind, denke ich, haben Ruth angesprochen. Ruth hat sich in ihrer neuen Familie wahrscheinlich wohlgefühlt. Sie hat Gutes erfahren und sie hat Gutes zurückgegeben. Du hast Güte an mir erwiesen, hatte Naomi zu ihrer Schwiegertochter gesagt und auch an den Verstorbenen. Du warst gut und jetzt lass es dabei bewenden und kehr zurück in deine Heimat, in deine Familie. Aber Ruth wollte das nicht. Denn Ruth hat auch erlebt, wie ihre Schwiegermutter mit den Schicksalsschlägen umgegangen ist. Naomi hat in dem allen weiter auf Jahwe vertraut. Er war weiterhin ihr Gott. Und das, denke ich, hat Ruth beeindruckt und überzeugt. Sie will mit ihrer Schwiegermutter zusammenbleiben. Und als Naomi sie vor die Entscheidung stellt, weiß sie, wie sie sich zu entscheiden hat. Und sie sagt, ich will bei dir bleiben. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Und Jahwe kann sich auf mein Wort verlassen. Es bezeugt sie. Das will ich vor Gott, nicht nur für dich, sondern auch für diesen Gott. Ruths Zukunft ist ungewiss. Davon erfahren wir ja erst auch die nächsten beiden Male. Sie ist eine junge Frau, aber eben auch schon eine Witwe und wahrscheinlich mittellos. Aber eins weiß sie, sie will Jahwe vertrauen und ihm treu bleiben bis in den Tod, was auch immer kommen mag. Jeder von uns stand oder steht in seinem Leben vor dieser persönlichen Frage, vor dieser Entscheidung. Vielleicht nicht ganz so drastisch, wie das bei Ruth der Fall war. Aber mich persönlich hat auch niemand gefragt, als ich mit 16 bei der EC-Fahrradtour dabei war, entscheide dich jetzt für oder gegen Jesus. Das stand nicht zur Debatte. Aber ich wusste für mich ganz klar, wenn Jesus lebt, dann will ich mit ihm leben. Ich hatte auch eine Wahl, auch wenn mir das niemand so gesagt hat. Mir war klar, so wie da einzelne andere Jugendliche gelebt haben, miteinander umgegangen sind und wie die auf Jesus vertraut haben, das möchte ich auch für mein Leben. Für jeden von uns, für jeden von euch ist diese Entscheidung anders verlaufen. Und vielleicht steht die Entscheidung für den einen oder anderen noch aus. Aber damit komme ich jetzt zurück zu dem Stammbaum von Jesus und zu den vier Frauen. Zu Tamar, Bathseba, Rahab und Ruth. Wer war Tamar? Ihr Verhalten war gefährlich und unmoralisch. Beinahe hätte man sie umgebracht für das, was sie getan hat. Eine etwas anrüchige Geschichte. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Und trotzdem gehört auch sie zu den direkten Vorfahren von Jesus. Sie hat Vergebung erfahren. Wer war Bathseba? Die ist ein bisschen bekannter, wenn man dann die Geschichte kennt, was durch den König David passiert hat, ist. Der hat sie beim Baden gesehen. Dann hat er sie eingeladen und hat die Ehe mit ihr gebrochen, obwohl sie verheiratet war. Und um das Ganze irgendwie zu vertuschen, weil die dann auch noch schwanger geworden ist, lässt er den Mann von Bathseba umbringen. Keine so gute Geschichte. Und auch trotzdem gehören sie zu dem Stammbaum von Jesus und auch Bathseba und David haben Vergebung für ihre Sünden erfahren. Wer war Rahab? Sie war eine Prostituierte in der Stadt Jericho. Alle in der Stadt hatten Angst vor dem Gott der Israeliten und seinen mächtigen Taten. Auch Rahab hatte Angst, aber sie wollte nicht untergehen wie all die anderen, sondern sie hat die Konsequenz gezogen, selbst wenn dieser Gott zu fürchten ist und selbst wenn wir keine Chance haben, ich will leben mit diesem Gott. Sie vertraut sich dem Gott der Israeliten an und bleibt mit ihrer Familie am Leben. Und auch sie erscheint im Stammbaum von Jesus. Noch eine Ausländerin. Und Ruth? Wer war Ruth? Ruth war eine Moabiterin und hätte gar nicht zum Volk Gottes gehören dürfen. Das hatte Mose so angeordnet, als sie nämlich auf dem letzten Wegabschnitt waren in das gelobte, verheißene Land, sind sie auch durch das Gebiet der Moabiter gezogen und sie haben um Brot und Wasser gebeten und sie haben es nicht bekommen. Und dann heißt es, bis auf 10 Generationen dürfen die Moabiter nicht zum Volk Gottes kommen. Es waren erst 3-4 Generationen vergangen seitdem. Und auf einmal taucht diese Ruth auf als Moabiterin. Und darf zu Gottes Volk gehören? Aber eben nicht als Moabiterin, sondern weil sie auch auf den Gott Israels, auf Jahwe vertraut und umkehrt und sich abkehrt von ihrem alten Gott, dem Kriegsgott Chemosh, mit dem nichts mehr zu tun haben will. Und sie vertraut sich ganz mit ihrem Leben Yahweh an. Und auch sie gehört zum Stammbaum von Jesus. Das waren alle keine glatten Lebensgeschichten. Aber diese vier Frauen wollten zu Gottes Familie gehören. Und dass diese vier Frauen im Stammbaum von Jesus genannt werden, zeigt, dass Gott jeden von uns liebt und gut für jeden ist. Gott lädt uns ein und bringt uns nach Hause in seine Familie. Was bedeutet das, zum Volk Gottes oder zur Familie Gottes zu gehören? Wie kommt man dazu? Jesus hatte einmal gesagt, als seine Mutter und seine Geschwister ihn wegholen wollten, schützen wollten vor Gefahren, wer sind meine Geschwister und meine Mutter? Diejenigen, die meinen Willen tun, die sind für mich Bruder und Schwester und Mutter. Das heißt, diese Entscheidung, ob man zu dem lebendigen Gott, zu Jesus gehören will, die muss jeder für sich selber treffen. Aber das ist nur der Anfang, ein ganz wichtiger Anfang. Und dann gilt es zu wissen, was es bedeutet, den Willen von Jesus zu tun, das, was Jesus von uns möchte. Und deswegen lohnt es sich dann eben auch, in der Bibel zu lesen. Nicht nur, weil das dazugehört, dass man die Bibel einmal gelesen haben sollte, von vorne bis hinten. Nein, sondern um zu erfahren, wie Gott mit einzelnen Menschen Geschichte gemacht hat. Wie Gott jeden Einzelnen sieht und ihm jeder Einzelne wichtig ist. Und dann, wenn man sein Vertrauen auf ihn setzt, auch das Leben verändert. Ein Leben lang man lernen darf, was es heißt, Gottes Willen zu tun. Und damit darf ich dann auch meinen Namen letztlich zu diesem Stammbaum dazusetzen. Als Bruder oder Schwester von Jesus. Weil wir dazugehören, wenn wir uns ihm anvertrauen und ihm folgen und das tun, was er von uns möchte. Die meisten von uns haben das festgemacht. Aber vielleicht auch irgendwo stecken geblieben und mit der Frage, ja, bin ich wirklich so, dass ich lebe nach dem, was Gott von mir will? Ich bin nachher noch zu Gesprächen da oder redet mit jemandem, zu dem ihr Vertrauen habt. Oder wenn ihr das noch nie wirklich festgemacht habt, zu sagen, ja, Jesus, das ist auch mein Gott, nicht nur dein Gott. Und ja, ich will zu dieser Familie Gottes dazugehören und dabei bleiben. Dann mach das. Such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Oder mach das so wie ich, einfach still mit Jesus aus. Und dann bleib dabei. Ich möchte jetzt noch beten. Und du kannst leise für dich mitbeten, wenn das auch deine Überzeugung ist. Herr Jesus, ich möchte dir danken. Du bist gut und du liebst mich und du vergibst mir. Dafür danke ich dir. Du hast mich eingeladen, auf dich zu vertrauen. Du hast mich eingeladen, zu dir zu gehören. Dafür danke ich dir. Hilf du mir, dir treu zu bleiben, solange mein Leben währt. Und hab Dank, dass du uns alle in diese Gemeinschaft gestellt hast, damit wir gemeinsam auf dem Weg zu dir durchhalten. Amen.